Hallo, hier ist wieder Tim von Datendurst. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Willkommen bei der zweiten Folge von meinem neuen Podcast. Ja, ich habe mir gedacht, wenn man einen Touchpoint analysieren will, muss man ihn verstehen, beziehungsweise verstehen, wie er funktioniert, als ich diesen Podcast ins Leben gerufen habe. Und deshalb bleiben wir auch bei der zweiten Folge bei Podcast. Es wird wohl erstmal gar nicht so analytisch werden, sondern eher technisch, beziehungsweise geht es um ein paar Grundlagen, passend zu Silvester, eine Off-Topic-Folge, und zwar zum Thema, wie starte ich schnell und einfach einen Podcast? Wenn du noch keine guten Vorsätze hast, pünktlich zu Silvester, hier kommt eine Option, starte deinen Podcast, und bevor dir das zu kompliziert erscheint, nutze doch einfach mein Setup und ja, ich will dich ein bisschen mit auf die Reise nehmen, ja, welche Gedanken ich dabei hatte und mit dir teilen, wie ich die ersten Schritte angegangen bin. Also erstmal vielleicht zu meinen ersten Auftritten als Gast, erste Learnings, die ich hatte, zum Beispiel zum Thema Skript oder Ausrüstung, dann ja nützliche Blogartikel und Tutorials möchte ich teilen mit dir und dann in den Deep Dive gehen zu meinem MVP für einen Podcast. Dabei ist das gar nicht so Minimum Viable. Also Minimum Viable heißt ja, dass es ein leichtes Produkt ist, was man mit wenig Aufwand schnell ja nach draußen bringen kann. Aber ja, ich habe mich bemüht, an den meisten Stellen einfach nur das Nötigste zu tun und trotzdem einen professionellen Podcast rausbringen zu können. Und ja, das habe ich anhand der Themen Ausrüstung, Artwork, Tools und Gäste gemacht. Dazu möchte ich heute sprechen. Aber vorweg nochmal das Ritual, das ich hier auch einführen möchte am Anfang des Podcasts, nämlich den Data und Analytics Stellenmarkt. Bevor wir die erste, wir sind in der zweiten Folge, ist sehr lustig. Ja, bevor wir die zweite Folge starten. Ich habe eine interessante Stelle bei Douglas gesehen, die möchte ich einmal kurz vorstellen. Und zwar geht es um die Stelle des Senior Data Analytics und Controlling Manager für das Thema Social Commerce. Social Commerce ist ein großes Thema bei Douglas. Da es ein Beauty-Unternehmen ist, kann man sich das vorstellen. Da ist sicherlich viel zu holen, insbesondere auf Instagram. Wer mehr dazu erfahren will, kann sich bei die neue Podcast-Folge mit Yassin Hamdaoui anhören. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Er ist Head of Social Commerce bei Douglas und spricht zum Thema: Über Rap erreichen wir die Gen Z. Ja, den Link zur Stellenbeschreibung, den werde ich in die Shownotes packen und auch den Link zur Podcast-Folge. Wenn ihr einen Job habt, den ihr vergeben möchtet im Bereich Data and Analytics oder einen Job in dem Bereich sucht, dann meldet euch gerne. Ich nehme euch dann gerne auf in den Data and Analytics Stellenmarkt. Ja, dann können wir auch schon zum Hauptteil kommen. Also erstmal vielleicht ganz locker, wie fing es an? Also ich habe erstmal Interesse gezeigt an dem Thema Podcast, als ich Jonas Raschedi 2020 kennengelernt habe. Wir waren in Kontakt, als ja ein Job bei mir zu Ende ging, weil das Unternehmen geschlossen wurde. Da ging es konkret um InnoG C3. Er hatte davon gehört, dass ich ein Team hatte, Data Science und Business Intelligence, und wir alle auf der Suche nach einem neuen Job waren, und irgendwie hatte ich bei dem Bewerbungsprozess mitbekommen, dass er einen Podcast ins Leben gerufen hat. Den habe ich mir dann auch mal zur Vorbereitung angehört und dachte, ach Mensch, das kannst du doch auch mal machen. Ja, da habe ich erstmal eine Folge gemacht zum Thema: Vertiefen wir uns zu sehr in Web Analytics. Dann war ich zweimal bei Philipp von Loringhofen zu Gast. Entschuldigung, Loringhofen. Einmal zum Thema: Was hat Datenschutz mit Nachhaltigkeit zu tun? Und dann zum Thema: Wie kann man mit Daten innovativ sein? Das war ja sehr spannend, hat Spaß gemacht. Links zu den einzelnen Podcast-Folgen stelle ich euch gerne dann auch noch in die Shownotes. Ja, es kommt auch noch eine weitere Folge hinzu bei Philipp, und zwar zusammen mit Steve Uri, ein ehemaliger Kollege von mir, den ich bei Aldi Süd kennengelernt habe. Inzwischen ist er Prokurist bei Horizon. ja, eine Community-Management-Agentur und dort wollen wir dann darauf eingehen, wie man eigentlich Data im Community-Management nutzen kann. Und ja, durch diese ganzen Folgen habe ich schnell gemerkt, das macht Spaß, das möchte ich auch, habe auch erste Erfahrungen gesammelt und zwar beispielsweise ein Skript kann helfen, muss es aber nicht. Witzigerweise, ich habe jetzt hier gerade auch schon zweimal die Aufnahme unterbrochen, das wird Spaß machen beim Zusammenschneiden. Manchmal bringt ein Skript was, manchmal aber auch nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt gerade am Skript lag, dass ich hier unterbrochen habe. Es hilft mir auf jeden Fall, ja, rauszubringen und nicht zu vergessen von dem, was ich erzählen möchte. Aber manchmal gibt es auch Formate, wie zum Beispiel Diskussionen, das habe ich mit Philipp jetzt auch schon mal gemacht, zum Thema Innovation, wie ich jetzt vorhin schon gesagt hatte. Das war so eine Diskussionsfolge. Da hilft ein Skript natürlich nicht. Und ich muss sagen, wir waren beide nach der Aufzeichnung auch überrascht, wie gut das eigentlich war, zumindest vom Inhalt her. Mehr dazu später. Aber ja, die erste Folge, die ich bei Philipp aufgenommen habe, war die Folge zum Thema Nachhaltigkeit und Datenschutz. Wie könnte das zusammenhängen? Wie kann man das auch als Unternehmen verstehen, dass ja es bei Nachhaltigkeit auch um die Sicherung von Datenströmen in die Unternehmen geht und man dementsprechend, wenn man Datenschutz betreibt, auch damit sicherstellt, dass Kunden ihre Daten weiter bereitstellen möchten. Das ist natürlich eine These, die man erstmal herleiten muss und dafür habe ich mir ein Skript geschrieben. Es kann helfen, es kann aber auch nicht helfen. Ja, und der ganze Aufwand, den man sich so macht für eine Podcast-Folge, kann bei der falschen Ausrüstung umsonst sein. Und ja, das habe ich gemerkt bei einer Folge, die ich auch mit Philipp gemacht habe. Da lag es an meinem Headset. Und zwar darf man ja nicht vernachlässigen, dass gerade wenn man jetzt ein Bluetooth-Headset benutzt, dass man so eine Art Telefoneffekt durch Bluetooth hat. Also eine Kabelverbindung ist meistens besser und generell ist auch ein Mikrofon meistens die bessere Wahl, ein professionelles, um einen Podcast aufzunehmen, als ein Headset zu benutzen. Hinzu kam dann bei einer Folge, dass ich gemerkt habe, dass das Headset empfindlich gegen Wind war. Es war Sommer, es war super warm. Ich glaube, in meinem Wohnzimmer waren es 40 Grad und ich war so schlau, direkt den Ventilator neben mir hinzustellen, damit ich diese Folge auch gut aufnehmen kann. Und der hat so geschwenkt und alle 30 Sekunden kam ein Wind in mein Mikrofon rein. Ich habe es bei der Aufnahme nicht gehört. Man konnte mich aber alle 30 Sekunden, so wie ich das wahrgenommen habe, als ich die Folge danach gehört habe, komplett gar nicht mehr verstehen. Und darunter hat dann trotzdem guten Content ohne ein Skript die Folge sehr gelitten. Ja, und da habe ich mich geärgert, da habe ich für mich entschlossen, okay, also für die nächsten Aufnahmen, da hatte ich noch nicht beschlossen, dass ich einen eigenen Podcast machen möchte, aber für die nächsten Aufnahmen möchte ich mir auf jeden Fall ein Mikrofon kaufen. Und was man auch nicht vernachlässigen sollte, also vielleicht denkt man ja, okay, wenn ich jetzt ein hochwertiges Headset nehme, dann ist die Aufnahme vielleicht besser. Ich habe Bose Quiet Comfort 2 genutzt für die Aufnahme. Das ist der, den ich jetzt auch aufhabe. Der ist für bestimmte Zwecke geeignet zum Hören, zum Noise Cancelling, für die Arbeit, zum Musik hören, aber nicht zur Aufnahme von Podcasts. Lasst euch das gesagt sein. Ja, dann würde ich jetzt direkt zum nächsten Punkt kommen und zwar zum Punkt nützliche Blogartikel und Tutorials, wie es hier in meinem Skript steht. Ich habe mir so nach und nach, als ich dann den Entschluss gefasst habe, dass ich einen Podcast tatsächlich auch selber machen will, denn wenn ich mir jetzt ein Mikrofon kaufe, dann ist man ja eigentlich schon fast dabei, dass ja ich vielleicht mal nachlesen sollte, was ein gutes Podcast-Mikrofon ist. Ich hatte bei verschiedenen Streamern auf Twitch und auch einem befreundeten Streamer, der sagte immer so schön, man sieht, hört und streamt sich, Gunnar Sohn. Ich hoffe, ich habe den Claim jetzt wiederholt, richtig. Auf jeden Fall, bei ihm hatte ich diverse Male halt Mikros und Equipment von Rode gesehen. Rode wird mit so einem skandinavischen Ö geschrieben. Weiß gar nicht, ob die da herkommen, ob die da produzieren. Ist auf jeden Fall bekannt dafür, eine gute Marke zu sein und Qualität zu guten Preisen zu liefern. Und ich habe auch gemerkt, wenn ich mir dann so die Streams von Gunnar angeguckt habe, dass das gute Qualität bringt. Dann habe ich einen Test von dem Rode Podcaster-Mikrofon gelesen. Also ich spreche da gerade rein, deswegen kann ich das Mikrofon jetzt schwer komplett in die Aufnahme halten, aber das ist der Karton davon. Ich hoffe, man kann es sehen. Also der Rode Podcaster oder das Rode Podcaster-Mikrofon hat 10 Jahre Garantie, wird mit USB und auch mit USB verbunden. USB kennt man vielleicht noch nicht, vielleicht finde ich auch den Anschluss irgendwann nochmal, aber eigentlich meinte ich auch USB. Ja, hat einen direkten Ausgang für ein Headphone. Das heißt, wenn man möchte, kann man hier per Klinke seinen Kopfhörer anschließen und hört sich selber sprechen und merkt, ob es gut ist. Und hat einen internen, und das finde ich lustig, Popschutz. Einen Popschutz. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber es hat nichts mit Präservativa zu tun. Ein Popschutz kennt ihr sonst vielleicht von professionellen Streamern. Das sind diese Schilde, die man so heranbauen kann, die so ein bisschen das Mikrofon abschirmen, und wenn man jetzt beim Sprechen mit viel Luftausfuhr in das Mikrofon hineinspricht, kann es halt passieren, dass es dann irgendwie so ein bisschen knallt, und ja, knallen ist vielleicht auch zu viel gesagt, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, das kann sich unangenehm anhören, und das hat dieses Mikrofon integriert. Ja, so viel schon mal zum Mikrofon, da war die Entscheidung dann auch schon gefallen. Also ich habe mir einen bestimmten Test nochmal rausgesucht, den ich damals gelesen habe, von mikrofon-test-podcast.de. Sehr gut SEO optimiert, aber der Test ist wirklich vom Content her auch gut. Den werde ich euch gerne nochmal verlinken. Dann habe ich weitere Tutorials gelesen, zum Beispiel How to Start a Podcast von Buzzsprout. Ein sehr ausführlicher Podcast, ein sehr ausführliches Tutorial, das einem auch erstmal einen Überblick darüber gibt, wie finde ich denn ein Konzept für meinen Podcast. Gut, das stand bei mir eigentlich relativ schnell fest. Wie wähle ich die richtige Podcast-Software? Was kann man zum Thema Editieren sagen? Wie viel Editieren ist eigentlich sinnvoll? Also gerade wenn man jetzt darüber spricht, dass man das nebenbei machen möchte, dann ist das Thema wenig Aufwand ein wichtiges Thema, und wenig Aufwand ist gerade beim Editieren schnell schwierig. Also Zitat, if you focus too much on production, you'll get overwhelmed. Wenn du dich zu viel auf Produktion, auf Editieren fokussierst, dann wirst du damit dich schnell überfordern. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt zum Thema Editieren, und die Maßgabe dabei war, edit for content, then distractions. Also es gibt laut Buzzsprout 2 Stufen von Editieren. Das eine ist, dafür zu editieren, dass der Inhalt verständlich ist und nachvollzogen werden kann. Und den zweiten Schritt, den man sich dann noch erlauben kann, will, möchte, darf, ist das Editieren für Ablenkungen. Also wenn man sich verspricht, wenn irgendwelche Störgeräusche drin sind oder so, muss man halt für sich selber entscheiden. Ich werde wahrscheinlich, solange das meine Gäste zulassen, mutig herausgehen und einfach dieses zweite Thema Distractions beim Editieren erstmal rauslassen. Macht es vielleicht auch ein Stück weit authentischer. Für mich macht es auch den Podcast dann durchführbarer. Ich merke jetzt auch in den Weihnachtsferien, wo ich die ersten beiden Folgen mache, dass das doch noch relativ viel Aufwand ist, wo ich an der einen oder anderen Stelle gerne noch was reduzieren würde. Und ja, da sind solche Tipps natürlich super hilfreich. Dann zum Thema Artwork. Create an Engaging Intro und Outro. Also was man braucht, ist ein Intro, wo man den Podcast mit anfangen lässt, immer, das immer gleich ist, ein Wiedererkennungswert hat. Das ist bei mir einfach das Schlucken und dann kommt Datendurst. Und dann ein Outro, woran man dann auch merkt, dass die Folge zu Ende ist. Kann man mit Musik machen, kann man ohne Musik machen. Warum habe ich das ohne Musik gemacht? Ich möchte direkt einen schnellen, dreckigen Einstieg haben in den Content. Ich möchte nicht viele Nutzer ganz am Anfang des Podcasts verlieren, weil die Intro-Musik zu lang ist. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, einfach nur in lustigen Soundeffekten, ja, nicht ein Eye-Catcher, sondern ein Ear-Catcher zu machen am Anfang. Und dann am Ende die Musik abspielen zu lassen, damit man ja dann auch zufrieden ist, langsam abschalten kann und ja gut für die nächste Folge gestimmt ist. Dann das Thema visuelles Artwork. Also jetzt waren wir ja beim Thema Audio. Visuelles Artwork ist alles, was Nutzer sehen, wenn sie nach eurem Podcast suchen oder darauf aufmerksam gemacht werden in Social Media. Und das ist wichtig für eine gute Click-Through-Rate. Je besser das Visual ist von einer einzelnen Folge, desto besser. Und es gibt da so viele verschiedene Optionen. Man kann Videos machen, man kann Clips machen mit Highlights. Da ist meistens der Nachteil, dass wenn man auf das Video klickt, dass man nicht direkt in die Episode reinkommt bei Spotify oder Apple oder wo auch immer. Das muss man halt für sich soweit vertesten. Man kann Bilder machen, die einfach nur die beiden Podcast-Teilnehmer haben mit dem Gesicht und dem Titel der Folge und dann kann da drauf geklickt werden. Wo die besten Click-Through-Rates für einen selber sind, ist sehr individuell. Also das hängt von eurer Community in Social Media ab. Und bei Spotify und den anderen Directories weiß ich es noch nicht. Da kann man sich aber umgucken, was andere Podcaster so machen. Wichtigste Punkte laut Buzzsprout sind, dass man das Thema von seinem Podcast visuell kommunizieren sollte. Und ich dachte bei mir, das Thema Datendurst, ich mache das gemünzt auf das Thema Durst. Einfach weil ich glaube, dass das ein emotionales Thema ist, was einen vielleicht ja nochmal eher unterbewusst klicken lässt. Also herzlich willkommen in meiner Manipulation, wenn ihr hier drin seid. Vielleicht war es dann das Logo und ich dachte, ich nehme entweder einen Tropfen oder eine Flasche. Und warum es jetzt der Tropfen geworden ist, sage ich euch später. Dann ist wichtig, dass man eine gewisse Abwechslung reinbringen muss in den Formaten. Also man muss halt verschiedene Größen produzieren für LinkedIn, für Instagram, für Facebook, für WhatsApp, für Podcast-Plattformen. Welche das alle sind, erzähle ich später auch noch. Das Branding muss konsistent sein. Also überall sollte irgendwo zumindest ein Logo enthalten sein. Vielleicht braucht man auch an der einen oder anderen Stelle ein Logo mit Claim, damit man weiß, wofür denn eigentlich jetzt gerade dieses Logo stehen soll. Und man solle Podcast-Imagery verhindern. Also so, dass Ausrüstung im Artwork zu sehen ist, im Cover von der jeweiligen Folge zu sehen ist. Das hilft scheinbar nicht groß weiter, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich vermute mal, dass das auch Erfahrungswerte sind, die von Buzzsprout damit eingeflossen sind. Buzzsprout ist übrigens eine Distributor-Software, die ich auch selber nutze, weil ich auf diesen Artikel gestoßen bin und mich dann noch ein bisschen mehr im Blog umgeschaut habe, der wirklich sehr gut ist zum Thema Podcast, meiner Meinung nach. Hat mir auf jeden Fall einige nützliche Tipps gegeben. Aber jetzt fragt ihr euch bestimmt, was ist eine Distributor-Software? Ich nenne das jetzt auch einfach mal so. Ich weiß gar nicht, ob man das so nennt, aber es gibt viele Netzwerke, sogenannte Directories, in denen ein Podcast abrufbar ist. Das ist Apple, das ist Google, das ist Amazon, das ist Spotify, es gibt noch Overcast, es gibt insgesamt bei Buzzsprout 16 verschiedene Netzwerke, in die man seinen Podcast hineinspielen lassen kann. Und natürlich haben die alle ziemlich viele technische Voraussetzungen. Und diesen Stress kann man outsourcen, wenn man dort gelistet sein möchte mit seinen Folgen, für ja ein paar Euro. Es gibt sogar eine Umsonstlizenz, dafür dann auch später noch mehr. Dann hat man das ganze Thema für sich erledigt. Es gibt auch noch die Alternative Podigy. zu Buzzsprout. Wenn ihr dort Tipps haben wollt oder jemanden mal ansprechen wollt, der das nutzt, dann kann ich euch weiterleiten. Sprecht mich gerne an. Ist die Sache, der nächste Schritt, den man auch vorgehen sollte, ist, dass man gelistet wird bei Apple Podcasts, Google Podcasts und Spotify. Und da kann ich euch aus Erfahrung sagen, als junger Podcaster, der gerade seine zweite Folge aufnimmt, das braucht auch etwas Zeit. Nicht allzu lang, aber wenn ihr wie ich es vielleicht machen wollt, dass ihr vor Weihnachten oder zu einem bestimmten Termin eure Folge draußen haben wollt und das fix ist, ich wollte es nutzen, dass die Leute über Weihnachten ein bisschen mehr Zeit haben, einen Podcast auch mal zu hören und sich eine erste Folge anzutun von mir. Deswegen war der 24. Dezember für mich gesetzt und die Listung in so einem Directory, die dauert manchmal. Also stoßt das gerne schon mal 1-2 Wochen vorher an, ladet schon mal vielleicht eine erste Teaser-Folge hoch, das kann man machen, das ist bei mir die Episode 00. Ich habe schon wieder Assoziationen, die ich mit euch nicht teilen möchte, aber es ist die Episode 00. Wer weiß, worum es geht, darf sich gerne in einem Kommentar melden. Auf jeden Fall ist so ein Teaser dann auch gut zum Test, ob alles funktioniert, ob das überall gelistet ist, ob die Texte gut aussehen, was man da klicken kann, was nicht. Und ihr könnt erste Erfahrungen sammeln dessen, was da eigentlich Sinn macht, die Felder einzugeben bei Buzzsprout, wenn ihr die Episoden hochladet und was nicht. Und vor allen Dingen auch, was man alles machen muss, um überhaupt den Podcast da mal zum Laufen zu bringen. Also diesen Blogpost werde ich auch verlinken. Dann, how to edit a podcast, gibt es auch noch ein Tutorial, weil das Thema ja schnell in Aufwand münden kann. Ja, ein kurzes Tutorial dazu auf YouTube, auch das verlinke ich euch in den Shownotes. Und dann, was mich auch noch interessiert war how to transcribe audio to text for free. Also wenn ich eine MP3 habe, eine Audiodatei, wie kann ich daraus automatisiert einen Text entstehen lassen, um beispielsweise aus einer Podcast-Folge einen Blogpost zu machen, die von Google gecrawlt wird und dementsprechend dann auch über organische Suchwolke. Schön, wenn das so heißen würde. Über organische Suchanfragen, Suchvolumina, Hörer generieren kann. Das ist ein Thema, was ich für mich irgendwann nochmal entdecken will. Muss das im Moment in den Backlog packen, aber es gibt dazu auf jeden Fall ein Tutorial. Sehr spannend. Entweder kann man das per Software machen, funktioniert auch über Riverside. Ich weiß jetzt nicht, für welche Sprachen das geht. Auf jeden Fall kann man das auch machen mit einer hemdsärmeligen Lösung, die umsonst ist und ja, die nutzt, meine ich, ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich das Tutorial gehört habe, Google Docs. Man kann auch Microsoft 365 nutzen, also dann ein Word-Doc da drin. Und ja, was man eigentlich macht, ist, dass man ein Endgerät, das den Podcast abspielt, mit dem Input, mit dem Audio-Input von seinem Rechner verbindet und dementsprechend dann den Podcast einmal ablaufen lässt und dann hat man eine Textdatei dazu. Ist vielleicht ein bisschen schwierig, also Challenges, die ich mir da vorstellen kann, ist, dass man ja angeben möchte, wer gerade spricht. Das wird das Tool wahrscheinlich nicht erkennen können. Oder diese Zusammenstellung von Tools. Eventuell kann man da dann so arbeiten, dass man die verschiedenen Audiospuren herunterlädt und dementsprechend dann transkribieren lässt und dann diese Absätze einfach miteinander einsetzen kann. Das macht es vielleicht ein bisschen einfacher, aber naja. Gut, und jetzt dann zum Thema mein MVP. Was macht mein MVP aus? Erstmal zum Thema Ausrüstung. Also, was ihr schon wisst, es gibt das Rode Podcaster-Mikrofon. Das ist gut für den Einstieg. Am Anfang, als ich so die ersten Aufnahmen gemacht habe mit einer Audio-Software auf meinem Rechner, war ich ein bisschen irritiert, fand das ein bisschen leise. Die erste Aufnahme, die ich auch mit Zencaster gemacht habe in einem anderen Podcast, war auch sehr leise. Aber keine Sorge, es gibt auch Aufnahmesoftware, die sowas ausgleicht. Zum Beispiel Riverside, was ich jetzt gerade nutze. Den Link zu der Software kommt dann auch in die Shownotes. Probleme, die bei einem User von einem MacBook entstehen können, so wie bei mir, ist, dass die Mikrofone USB-B und USB-A nutzen. Jetzt wird's technisch. Also, USB-A ist der allererste USB-Stecker, den es so gibt. Kannst du in den MacBook nicht mehr reinstecken. Die wollen andere Sachen haben. Habe ich's denn? Nämlich diesen hier. Das ist ein USB-C-Stecker. So. Und in das Mikro selber hinten, der ein oder andere kennt es vielleicht noch von einem Drucker, kommt ein USB-B-Stecker. Ja. Und was dann eine schlechte Idee ist, wenn man nur USB-C hat, dass man so einen Adapter hier benutzt. Ich nehme jetzt mal beispielsweise den Adapter, den ich für meine Nintendo Switch habe, der eigentlich sehr hochwertig ist. Eine Nintendo Switch funktioniert nicht mit allen Adaptern, wenn man jetzt die Dockingstation nicht mitnehmen will. Da kann man die einfach reinstecken und dann ist die Switch automatisch an den Fernseher angeschlossen. Wenn man ein bisschen mobiler sein will, dann braucht man so einen Adapter und da funktioniert eben auch nicht jeder. Ich habe einen von der Arbeit benutzt. Man muss da eben gleichzeitig die Stromverbindung reinpacken und ein HDMI-Kabel. Ich schweife etwas aus. Also jedenfalls dieser Adapter schafft das, aber er schafft es nicht so gut, dass Rode Podcaster-Mikrofon anzuschließen. Scheinbar geht dann ein bisschen was von der Signalstärke verloren, wenn man einen Adapter nutzt. Folglich braucht man ein Kabel, was einen Anschluss hat. Einmal an dem einen Ende USB-B, an dem anderen Ende USB-C. Davon habe ich mir ein Kabel, was jetzt gerade in Benutzung ist, kann ich euch nicht zeigen, von Ugreen bestellt auf Amazon. Das hatte sehr gute Bewertungen. Ich habe die Bewertungen extra auch durchforstet nach Beiträgen zu Audio-Equipment, wo jemand eben geschrieben hat, dass er sein Audio-Equipment mit diesem Kabel genutzt hat und das scheint sehr gut zu sein. Ich benutze es gerade zum ersten Mal. Mal schauen, ob es gut ist oder nicht. Ihr werdet es gerade dann ja hören. Ja, den Link dazu tue ich auch in die Shownotes. So ein Kabel ist jetzt auch gar nicht so teuer, kostet irgendwie so gut 10 Euro. Ein Fehler, den ich gemacht habe, war, erst bei einem anderen Anbieter zu bestellen. Jetzt raschelt es etwas. War nicht geplant, dass ich das zeige, aber es gibt auch Anbieter, die solche USB-B-Kabel verkaufen. Ich zeige jetzt mal den Unterschied. Dauert ein bisschen. Also, funktioniert. Funktioniert nicht. Ihr seht, bei dem zweiten Kabel, das hier, was ich jetzt bewege, ist da oben noch so ein Pinöbel drauf. Den kann man nicht abnehmen. Da muss man schon genau beim Bestellen hingucken. Es wird beides USB-B genannt. Keine Ahnung, warum der da jetzt noch dran ist. Ich finde es nicht geil. Ich werde es noch umtauschen. Ich hoffe, das geht noch. Ja, also holt euch direkt das richtige Kabel. Wenn ihr einen normalen USB-A Zugang zu eurem Rechner habt, dann ist dieses Kabel beim Podcaster-Mikrofon von Rode schon dabei. Das ist 3 Meter lang, ist eine gute Länge. Ich habe jetzt bei dem zweiten Kabel auch 3 Meter gekauft. Theoretisch reicht auch 1 Meter, aber gerade wenn man irgendwie noch einen Gelenkarm oder ein Stativ haben möchte oder das vielleicht ein bisschen weiter weg ist oder man vielleicht auch irgendwann ein professionelleres Setup mit einem Mischpult haben möchte oder so, dann ist das gut investiertes Geld und ja, kostet ja auch nicht so viel. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal an Luis Binder, also meinen Kollegen, Werkstudent bei uns im Team, der mich darauf gebracht hat. Nachdem ich die erste Folge mit so einem Adapter aufgenommen habe, sagte er, ja, das Problem hatte ich auch, nutz doch mal so ein direktes Kabel, das könnte helfen. So, dann zum Thema Stativ. Dazu muss man zuerst sagen, ein Mikro steht nicht ohne Stativ. Dieses Mikro hat einfach hinten drin einen Ausgang und ja, das kann man halt voranschrauben und das könnte man jetzt in der Hand halten, macht aber auch keinen großen Sinn. Stößt man irgendwo gegen, dann gibt das auch unangenehme Geräusche. Also macht auf jeden Fall Sinn, dass ihr euch ein Stativ kauft. Und ein Stativ ist nicht gleich ein Stativ, wie ich gelernt habe. Also es gibt Gelenkarme. Das sind solche Sachen, wie diese Verpackung hier euch vielleicht zeigt. Ich halte die jetzt mal hoch. Also das sind zwei Arme. Eine Seite, andere Seite, das kann man auseinanderklappen. Die beiden Arme gehen dann auseinander und ich hoffe, man konnte mich jetzt noch gut hören. Also man kann diese beiden Arme, die ihr auf dem Karton gesehen habt, auseinanderklappen. Und wenn ihr auf YouTube wart und ja, dementsprechend dann das Mikrofon positionieren. Ich habe mich erstmal für einen Gelenkarm entschieden, einfach ja, weil sich das flexibler positionieren lässt, man steht frei, man kann besser sprechen, meine Denke. Und ja, zuallererst habe ich mich für einen Gelenkarm für 40 Euro entschieden. Das war leider keine gute Idee. Ich habe meine erste Folge aufgenommen. Das ist die, die jetzt noch bei Philipp rauskommt. Und das Mikro ist immer wieder abgesunken während der Aufnahme. Also das ging dann immer so immer weiter weg. Und dann musste ich wieder hinterher und dann habe ich es wieder hochgestellt. Und ja, mache es jetzt nochmal hier wieder anders. Und hing dann die ganze Zeit in der Aufnahme und habe an den Schrauben gedreht und es gab Störgeräusche durch Federn, die so außen dran waren. Vielleicht kennt man das noch so von solchen Gelenkarmleuchten, die man früher am Schreibtisch hatte. Manche haben sie vielleicht auch noch heute und die Federn, die machen dann immer so komische Geräusche. Ist irgendwie so ähnlich, wie wenn man eine Dachbodenklappe aufmacht. Total klasse in einem Podcast, wo man sich fragt, welchen Oscar haben sie denn da jetzt aus der Tonne gelassen? Also, das war nicht gut, selbst Schrauben festknallen hat da nicht geholfen und ja, das Video der Folge ist eigentlich dadurch für die Katz. Ich hoffe, dass das Audio wenigstens irgendwie in Ordnung ist. Also habe ich danach nochmal gegoogelt und gelesen in verschiedenen Beiträgen, dass das Rode PSA 1 Plus ein sehr gutes Stativ ist für Rode Podcaster Mikrofone oder auch andere Rode Mikrofone. Sehr viele Leute sind davon sehr überzeugt. Kann man auch in den Amazon-Bewertungen nachlesen. Warum ist das so gut? Also erstmal, es bleibt stehen. Eine Grundvoraussetzung, die ich von einem Gelenkarm gerne, die ich da gerne erfüllt gesehen hätte. Und es ist sehr robust gefertigt. Es ist gut justierbar, weil es einen Doppelarm hat. Das konnte man jetzt nicht sehen, aber die beiden Arme gehen ja so auseinander und jeweils ein Arm entsteht auch nochmal aus so zwei, ich mache es jetzt irgendwie so, keine Ahnung, wie es visualisieren soll. Im Podcast hört man es sowieso nicht, nur auf YouTube, wenn ihr zuguckt. Also jeder Arm von den beiden Seiten besteht nochmal aus zwei verschiedenen Streben. Ich glaube, Streben ist das richtige Wort. Dadurch ist es gut justierbar. Dann gibt es auch keine Nebengeräusche ab, wenn man es verstellt. Das habt ihr gerade ja auch mitbekommen. Es hat einen Kabelkanal. Wenn man also so ein USB-Kabel hat, dann kann man das da einfach so mit einfügen. Dementsprechend leicht verpacken und wieder auspacken, wieder aufbauen. Generell muss ich sagen, das ist sehr schnell auf- und wieder abgebaut. Das dauert vielleicht 5 Minuten, dann steht das Ding und dann kann man es auch wieder wegtun, wenn man jetzt vielleicht nicht das extra Studio sich schon eingerichtet hat zu Hause, sondern irgendwie, so wie ich das jetzt mache, an seinem Esstisch den Podcast macht. Bin damit sehr zufrieden. Link kann ich auch in die Shownotes packen. Was man nicht braucht, was ich in ein paar Videos gesehen habe, war eine Spinne. Also eine Spinne ist so ein kleines Drahtgestell, was aus zwei verschiedenen Drahtkörben besteht, die über einen gespannten Gummifaden ineinander liegen. Ich bin jetzt irgendwie gerade stolz auf mich, dass ich das so schnell spontan beschreiben konnte, weil es ja doch sehr technisch ist. Man kann sich auf jeden Fall dann vorstellen, also wenn es dann irgendwie gerade einen Stoß gibt, dann federt diese Spinne nach. Es ist so wie eine Art Stoßdämpfer für ein Mikrofon und dementsprechend kommen dann auch keine unangenehmen Störgeräusche zustande, selbst wenn man dann mal irgendwie gegen den Schreibtisch stößt oder sonst irgendwas. Aber das hat man durch das Stativ sowieso mit erledigt und ich meine auch gelesen zu haben, dass das Podcaster-Mikrofon da auch einen integrierten Schutz hat, weil das Mikrofon selber im Gehäuse in so einem kleinen Ding gelagert ist. Was man auch nicht braucht, ist diesen lustigen Popschutz. Den Popschutz hatte ich mir bestellt, habe dann gelesen, das Mikrofon hat sowas eigentlich integriert, habe das Mikrofon dann einfach ohne benutzt, habe in der Aufnahme nichts gefunden, habe mich dafür entschieden, das auch wieder zurückzuschicken, brauche ich nicht. Wenn ich irgendwann dazu komme oder angesprochen werde, gerne ansprechen, wenn ich zu viel Popgeräusche mache im Podcast, dann werde ich mir so einen Popschutz wieder zulegen. Dann zum Thema Software bzw. Tools. Das Erste, was man braucht, ist natürlich eine Aufnahmesoftware. Das ist für dich, für euch der Grundbaustein für Qualität des Podcasts. Wenn bei der Aufnahme was schiefläuft, dann kann man auch nicht mehr viel rausholen. Ich denke, da ist es schon gut, sich eine gute Software dann auszusuchen. Den Zweck, den die Software eigentlich erfüllt, ist, dass sie ja den Meetingraum für die Aufnahme bereitstellt, wenn man das Ganze virtuell machen möchte, wenn man sich jetzt nicht vor Ort irgendwo in einem Studio trifft. Ich denke, selbst dann könnte man die Software dafür nutzen. Macht auch Sinn, denn es gibt je Teilnehmer verschiedene Audio- und Videospuren. Man hat erste Schnittfunktionen, erste Clipfunktionen, wo man sich dann Highlights rausschneiden kann. Und eventuell kann diese Software auch schon die Distribution übernehmen in verschiedene Directories, so wie Spotify oder Apple. Ich habe an vielen Stellen Zencaster im Einsatz gesehen und habe mir schnell ein Port... Nochmal von vorne. Ich habe bereits an vielen Stellen Zencaster gesehen im Einsatz bei Podcastern, wo ich zu Gast war. Ich habe mir dann auch direkt einen Account gemacht und irgendwie dann gemerkt, oh, ich bin hier bei Zencast und nicht bei Zencaster. Also da gibt es nochmal einen Unterschied. Ich weiß nicht, wer hier wen nachmacht, ob hier jemanden nachmacht, aber Zencast ist auf jeden Fall die aus meiner Wahrnehmung weniger prominente Software, die jetzt nicht von so vielen Podcastern eingesetzt wird und auch nicht so leicht googelbar ist, wenn man jetzt nicht gerade nach Zencast googelt. Zencaster ist die andere Software, die vielleicht nochmal ein bisschen günstiger ist. Ich habe dann aber nochmal recherchiert und auch nochmal rumgefragt. Eine sehr gute Gegenüberstellung, die ich gefunden habe, war bei Jonathan Carson auf medium.com. Den Link werde ich auch nochmal in die Shownotes packen. Der hat Riverside, Squadcast, Ringer und Zencaster verglichen und mal herausgearbeitet, was ist die beste Remote-Podcasting-Plattform in 2022. Das ist jetzt bald vorbei, aber ich glaube, 2023 wird sich das auch nicht signifikant ändern. Zusammengefasst kann man sagen, Zencaster ist schon eine sehr gute Software für einen kleinen Preis. Ich selber habe in der Vergangenheit aber auch schon erlebt, als ich das dann gelesen hatte in dem Test, konnte ich da zustimmen, dass einzelne Teilnehmer, wenn sie Verbindungsprobleme hatten, direkt ein Tonproblem hatten. Und das ist dann auch in der Aufnahme hörbar. Das ist nicht so gut. Und Riverside ist jetzt eine Software, die das Problem löst, dadurch, dass die Aufnahme lokal gemacht wird, also der Audio-Stream wird nicht rübergeschickt zu einem Server und da dann aufgenommen, sondern der Audio-Stream wird auf dem Rechner aufgenommen und dann rübergeschickt. Ja, und das löst Riverside eben auch genauso durch eine lokale Aufnahme, die dann hochgeladen wird. Und Riverside hat auch sonst einige sehr spannende Features. Also einmal die Clip-Funktion, wenn ich jetzt hier während der Aufnahme die M-Taste auf meiner Tastatur drücke oder einen Button betätige, dann kann ich damit schon Highlights markieren später, um sie dann auch schnell rausschneiden zu können und Social Media gerecht zu exportieren. Dann soll es auch ein Transkriptionsfeature geben. Wie gesagt, spannend für SEO. Muss ich mal schauen, wie das eigentlich funktioniert, weil ich ja nicht auf Englisch spreche. Meistens sind solche Features dann zuallererst in Englisch verfügbar. Aber ja, ich habe es noch nicht getestet. Im Moment arbeite ich mit einer App. Die habe ich noch gar nicht reingeschrieben in mein Skript, was ich hier für den Podcast habe, aber ich mache das mal spontan. Die nennt sich Subcap. Also Siegfried, Udo, Bertha, Cäsar, Anton, Podcast. Subcap heißt diese App. Kann man erstmal testen für eine Woche. Dann kostet die, glaube ich, 30 oder 60 Euro für ein Jahr. Ist sehr spannend, wenn man schon ein Video hat, was man als Clip exportiert hat, kann man dort die Untertitel in einem auffälligen Design, was auch auf kleinen Mobilbildschirmen lesbar ist, einfügen. Und das ist natürlich besonders cool, wenn man in Social Media seine Clips ja rausbringt, um Hörer zu generieren. Die scrollen ja oft über den Newsfeed, haben dabei keinen Ton an, den muss man extra aktivieren bei einem Video. Und wenn da dann schon der auffällige Untertitel abläuft, ist das sehr, sehr spannend. Ja, und da wird auch Transkription gemacht. Kann man jetzt nicht dazu benutzen, um einen Blogpost zu generieren, aber sei es drum. Vielleicht nochmal kurzer Exkurs. Also Transkription kann man auch über YouTube machen, for free. Da werden dann sogenannte SRT-Textdateien generiert, die man dann noch ein bisschen korrigieren muss. Was sind SRT-Dateien? Die beinhalten bestimmte Zeitabstände. Also man kann dann sagen, von Sekunde 0 bis Sekunde 5 wurde der Text gesprochen. Datendurst, der Podcast für holistische Customer Journey Analysen. Und das erkennt dann eben eine Videoanzeigesoftware, die YouTube sein kann oder LinkedIn oder irgendein Netzwerk oder was weiß ich, was man gerade benutzt, und kann dann in ihrem eigenen Design diesen Untertitel einblenden. Der Nachteil da ist, dass das halt sehr schlicht gehalten ist. Ist okay, wenn man jetzt nichts Auffälliges da haben möchte, wenn man jetzt Aufmerksamkeit generieren möchte, was ja am Anfang für einen Podcast auch sehr, sehr wichtig ist, dann sollte man da schon vielleicht ein bisschen überlegen, ob man nochmal Subcap nutzt. Ja, kommen wir zurück zu Riverside. Da kann ich sagen, die ganzen Features sind nicht nur spannend, sondern auch der Kundenservice ist richtig gut. Mir ist echt das Herz in die Hose gerutscht, nachdem ich mit Jonas meinen Podcast aufgenommen habe. Muss sagen, ich habe das Tool noch nicht ganz verstanden und habe auf einmal die ganze Aufnahme gelöscht. Das war richtig blöd. Es gibt hier irgendwie so eine Ordnerstruktur mit Recordings und Clips. Also in einem Recording-Ordner liegt das Recording und dann kann man daraus Clips herausschneiden. Die liegen dann damit drin. Ich wollte eigentlich einen Clip löschen und habe dann aber das ganze Recording gelöscht. War völlig aufgelöst. Es war kurz vor Weihnachten. Mir ist richtig, richtig heiß geworden hier. Ich habe dann aus dem Studioraum heraus noch schnell den Kundenservice-Chat kontaktiert. Die haben gesagt, so ja, da sollten wir eigentlich eine Lösung für haben, und sie haben das binnen Minuten wiederhergestellt. Sie hat sogar gefragt, die Dame, ob sie dranbleiben soll oder ob sie mir eine E-Mail schicken sollen, wenn es fertig ist, wenn sie wissen, ob das wiederhergestellt werden konnte. Ich habe dann gesagt, nee, ich bin total aufgeregt, bitte dranbleiben, hat sie dann auch gemacht. Total super. Lizenzen gibt es bei Riverside von 0 bis 24 Euro, kann man auch umsonst nutzen. weil ich viele Features testen will, habe ich die Lizenz für 24 Euro pro Monat genommen. Und ja, da kommt natürlich in 12 Monaten einiges zusammen. Ich meine 288 Euro, wenn ich das mal so multipliziere. Aber ich habe einen Rabatt von 50 Euro bekommen. Googelt einfach mal nach Riverside Coupon oder Gutschein oder Code und ja, dann zahlt man auf einmal nur die Hälfte. Ist auf jeden Fall eine gute Sache gewesen. Dann zum nächsten Punkt, das, was ich Distributor-Software nenne. Nochmal zum Problem. Also man muss ja dort sein, wo die Hörer sich aufhalten. Der eine nutzt Apple Podcasts, der andere nutzt Amazon Music, der nächste nutzt Google Podcasts oder Android. Dann gibt es wieder jemanden, der denkt, ach, ich bin bei Spotify doch sowieso, dann nutze ich das mal eben. Dann gibt es noch so ein paar Nischen, ja, Directories nennt man sie ja, so wie Overcast und viele andere. Und dort die Folgen überall per Hand hochzuladen, ist halt massiv kompliziert, immer wiederkehrender manueller Aufwand, den man automatisieren kann. Und dafür gibt es halt Lösungen wie Buzzsprout und Podigy. Verlinke ich euch auch gerne in den Shownotes. Ich habe mich wegen des guten Tutorials, was ich am Anfang gelesen hatte, zu How to Start a Podcast und noch ein bisschen mehr Recherche für Buzzsprout entschieden. Und ich habe das gemacht aufgrund der folgenden Sachen. Also erstmal kann man Intro und Outro für jede Folge austauschen, auch nachträglich. Das passiert vollautomatisch. Wenn ich mich morgen entscheide, ein anderes Intro oder Outro zu nehmen, dann wird das einfach ausgetauscht und alle Podcast-Folgen sind dann in diesem neuen Audio-Artwork vorhanden. Ich kann alle Informationen zum Podcast zentral pflegen. Also es gibt eine generelle Info. Was ist eigentlich Datendurst, der Podcast für holistische Customer Journey-Analysen? Was möchte ich da drin haben als Text, der das erklärt, was für ein Logo möchte ich haben, was für ein Intro möchte ich haben, was für ein Outro möchte ich haben vor jeder Folge. Man kann die Episoden-Infos zentral pflegen, also auch Text oder sogar ein individuelles Cover machen. Dabei ist sogar Canva, also ein Tool für Artwork, wo man schnell Bilder und Cover erstellen kann, noch mit integriert. Man kann Clips mit Untertiteln erstellen. Was auch gut für Social Media ist, das teste ich auch noch so als Alternative zu Subcap. Dann hat man direkt eine eigene Webseite im Nu online, die dann auch per Google auffindbar ist, finde ich auch sehr spannend. Klar ist jetzt auch der Plan, dann irgendwann später mal eine WordPress-Website rauszubringen. Ja, aber auch das ist nochmal Aufwand. Das ist erstmal im Backlog. Aber keine Sorge, die URL habe ich schon reserviert. Also kann man mir jetzt nicht mehr klauen. Ja, dann erstellt Buzzsprout automatisch einen sogenannten RSS-Feed. Das ist ja so ein Link, den man angeben kann, der einfach ja eine Textdatei, die letzte aktuelle Version mit allen Episoden und allen Informationen des Podcasts enthält, die ein Directory so wie Spotify oder Apple oder sonst wer braucht, um die Folgen zur Verfügung zu stellen. Ja, Buzzsprout schafft es, die Podcast-Folgen, wenn man will, in ganzen 16 Directories bereitzustellen. Ich habe jetzt erstmal die Hauptdirectories genommen, war aber auch sehr froh. Manche Directories erfordern, dass eine E-Mail-Adresse im RSS-Feed vorhanden ist. Die anderen wollen irgendwie ein Cover, was in einer bestimmten Qualität vorhanden ist. Da weist Buzzsprout einen sehr angenehm drauf hin und dann ist das innerhalb ein paar Minuten auch erledigt. Wahrscheinlich hätte ich selber den RSS-Feed geschrieben, wenn ich es überhaupt gekonnt hätte. Dann ja, hätte ich da Stunden oder Tage für gebraucht, um das zu erkennen. Dann kann man über Buzzsprout auch erste Analytics über alle Directories hinweg erfassen. Also wie viele Hörer gab es denn? In welchem Directory sind die mehr bei Apple? Sind die mehr auf der Website unterwegs? Sind die mehr bei Spotify? Welche Geräte benutzen die und so weiter? Das ist schon mal sehr cool. Ja, auch wenn man da natürlich noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen kann. Wir entwickeln gerade bei Territory ein Produkt zum Thema Podcast Analytics, wollen mal schauen, was man da eigentlich alles für Kennzahlen abgreifen und in einem Funnel sinnvoll darstellen kann. Ja, und Buzzsprout ist halt dann erstmal ein Tool, was ja erste Analysezahlen ganz gut liefern kann. Vom Pricing her, also wenn man 2 Stunden pro Monat hochladen möchte, das reicht ja so in etwa für 2 Folgen, denke ich mal, dann ist man auch mit Buzzsprout in der Umsonstversion ganz gut aufgehoben. Man muss sich nur auch dann bewusst sein, dass die Folgen nach 90 Tagen aus dem Directory gelöscht sind. Das heißt nicht, dass die verloren sind. Man kann sie ja wieder hochladen, aber ja, es gehen halt nur 2 Stunden pro Monat und irgendwann wird man da wahrscheinlich upgraden. Paid kostet das Ganze auch 12 bis 24 Euro pro Monat. Den Link kann ich euch in die Shownotes packen. Dann braucht man noch Bildbearbeitungssoftware, wenn man, beziehungsweise Videobearbeitungssoftware, wenn man seinen Podcast auch bei YouTube beispielsweise hochladen möchte. Um Videos zu schneiden, um Videos miteinander zu verknüpfen, zu mergen, zum Beispiel, wenn man jetzt Buzzsprout kann man nicht für YouTube-Uploads nutzen, wenn man da dann eben nochmal das Intro und das Outro selber per Hand hinzufügen muss, dann ja, ist das halt sehr sinnvoll, diese beiden Tools dann auch zu haben. Ich nutze bei Mac QuickTime und iMovie, die sind umsonst mit dabei. Damit kann man Folgen editieren, ein paar Basic-Tutorials, wie man damit schneiden und Übergänge machen kann. Da gibt es ein Video von VMP. Ich weiß nicht, wofür die Abkürzung steht, habe ich aber gefunden, fand ich sehr gut, kann ich euch verlinken. Dann noch, wie man aus iMovie überhaupt Dateien, Videodateien wieder exportieren kann. Sehr spannend. Also da muss man tatsächlich ein bisschen suchen. Apple ist da scheinbar doch ja, drauf gemünzt, iMovie eher so als ja, Verwaltungssoftware für die Videodateien zu haben, so wie das mal bei iTunes gedacht war. Aber ja, das geht. Man kann exportieren und so schwer ist das auch gar nicht. Man muss vielleicht dazu sagen, dass die Dateien, die man von iMovie exportiert, sehr groß sind, die Videodateien. Die nehmen dann direkt mal ein paar Gigabyte weg. Wenn man die nicht so einfach wegspeichern kann, dann braucht man da vielleicht nochmal eine andere Lösung und muss komprimieren. Dann schneiden in QuickTime. Da gibt es auch noch ein Tutorial von Sir Apfelot. Ja, Apfelot. Hab mich gerade verlesen. Hab's aber richtig gesagt. Also, schneiden in QuickTime gibt es noch ein Tutorial von Sir Apfelot. Das verlinke ich euch auch. Und dann sind wir schon bei der Audio-Editing-Software. Da gibt es Audacity, das gibt es für Windows und Mac, das ist umsonst. Da kann man erste Aufnahmen machen, zum Beispiel für das Intro oder Outro. Das habe ich da zum Beispiel aufgesprochen. Man kann editieren, man kann verstärken, man kann Sachen rausschneiden, man kann verschiedene Tonspuren übereinander legen und ja, da auch verschieben, Teile rausschneiden, wie man lustig ist. Wenn ja, man ein YouTube-Kanal macht, macht es allerdings vielleicht Sinn, dann das komplette Editing direkt im Video zu machen mit QuickTime und iMovie. Ja, das wollte ich dazu noch sagen. Also macht natürlich wenig Sinn, das Audio in Audacity zu bearbeiten in einer MP3-Datei, wenn man danach irgendwie eine Videodatei hat, die man hochladen möchte auf YouTube und da nochmal das gleiche Editing machen müsste. Das kann man sich dann sparen. Dann ist es vielleicht besser, in QuickTime und iMovie das Editing zu machen und dementsprechend dann das Audio zu exportieren aus der Videodatei. Ja, und da kann man dann auch noch dran herumarbeiten. Nachteil da sind dann keine verschiedenen Audiospuren je Gast oder Teilnehmer mehr verfügbar. Aber im Grunde genommen geht das dann alles auch, was man sich so überlegt. Kommen wir zum Thema Artwork nochmal. Ich habe mir beim Logo überlegt, soll ich Datendurst mit einer Flasche oder einem Tropfen versehen, um das Thema Durst zu visualisieren. Ich wollte aber keine Verbindung zu Alkohol auslösen. Das ist ein Thema, was hier jetzt nicht so prominent platziert werden sollte. Wenn du soweit bist, dass du überlegt hast, wie dein Logo aussehen soll, kann ich dir nur The Noun Project empfehlen. Also The Noun wie das Nomen auf Englisch, The Noun Project. Da gibt es eine Auswahl super vieler Icons, die kann man sich umsonst auch erstmal ziehen, kann man sich ein Logo draus basteln, so zum Testen ist das for free, und dann kann man sich das Icon dann auch kaufen, was man in seinem Logo verwendet. Das kostet dann 3 Euro irgendwie, dann ist das fertig. Also sehr empfehlenswert. Zum Logo erstellen habe ich mir Photoshop Elements gekauft. Das kostete da bei Mediamarkt gerade irgendwie 59 Euro. Hat alle Basic-Funktionen, die man so braucht, dabei. Freistellen, verschieben, magischer Zauberstab, speichern in allen möglichen Bildformaten, die man so braucht. Also wenn man das noch nicht hat, dann macht das auf jeden Fall Sinn. Es gibt auch noch GIMP, kann man nutzen. Habe ich mich leider nie so einarbeiten können. Ich finde das schwer zu erlernen. Deswegen, weil ich mich in Photoshop auskenne, habe ich mir das dann eben gekauft. Ist auch super, um individuelle Cover im Nachhinein noch zu machen. Wenn du dann dein Logo für deinen Podcast designst, dann ist es vielleicht sinnvoll, eine quadratische Form zu entwerfen und eine rechteckige Form, weil man das immer irgendwo in Videos oder sonst wo platzieren muss. Ich habe schon alleine bei den ganzen Directories halt quadratische Logos gebraucht. Wenn ich jetzt irgendwelche Cutdowns mache aus der Aufnahme, dann sehe ich, es macht mehr Sinn, ein rechteckiges Logo zu benutzen, weil das nicht so viel Platz einnimmt. Dann hat man schon mal diese beiden Alternativen eigentlich weg. Und dann mit Claim und ohne Claim. Claim ist der Text, der erzählt, wofür eine Marke eigentlich steht. Also bei mir ist das dann eben sowohl in gesprochener als auch in der Bildform der Podcast für holistische Customer Journey Analysen. Sollte man auch ein Logo haben, vielleicht mit und ohne Claim. Gerade am Anfang, wenn noch nicht alle Leute wissen, wofür Datendurst eigentlich steht, macht es Sinn, sowas dann auch ab und zu mal damit einzublenden. Und dann braucht man diese Logos auch in Vorlagen für Social Media, die entweder square, also quadratisch sind, 16:9 sind, 12:9 sind, 9:16 sind, also dafür sollte man sein Logo schon mal vordesignen, vielleicht auch als Vollbild, also für YouTube nutze ich das jetzt beispielsweise, da gibt es das Logo einmal mit Claim in einer 16:9 Version, so dass ich das dann einfach davor packen kann, das Intro abspielen kann und ja, dann kann ich eigentlich das Video so zusammengeklatscht hochladen. Kommen wir zum Thema Intro, Outro. Es gibt Soundeffekte, die man nutzen kann für das Intro, kostenlos für Commercial und Non-Commercial Usage. Also selbst wenn ihr Geld mit eurem Podcast macht, könnt ihr die benutzen. Bei Pixabay, da gibt es auf jeden Fall viel davon. Ich habe da diese Trink- und Schluckgeräusche, die ich jetzt vor dem Podcast abspiele, runtergeladen und auch im Outro und finde ich eine sehr gute Lösung. Für die Musik habe ich bei Soundtaxi, einem deutschen Anbieter, gesucht. Da gibt es sehr schöne Musik eigentlich zum Download. Man kann sie auch komplett herunterladen zum Test und sich damit was zusammenschneiden. Es ist sofort möglich ohne Login. Man braucht das auch erst zu bezahlen, wenn man da mit dem Intro oder Outro fertig ist und soweit zufrieden ist. Eine Lizenz von einem Lied für ein Intro oder Outro von einem Podcast kostet 80 Euro Lifetime. Also für immer hat man dann die Rechte gekauft. Ist auf jeden Fall dann lohnenswert. Dann, wenn man dieses Intro und Outro für Videofolgen benutzen möchte, sollte man, wie gesagt, ein Bild in 16:9, 9:16 oder Square mit Logo und Text erstellen. Also Logo mit Claim und dann kann man sein Intro oder Outro in Audacity aufnehmen und zusammenschneiden mit der Musik, die man vielleicht noch gekauft hat. Und dann gibt es eine interessante Website, die ich gefunden habe. Da braucht man einfach nur ein Bild und die Tondatei. Die Website nennt sich oneimagevideo.com. Da kann man einfach hingehen, diese beiden Sachen hochladen, dann wird daraus ein Video erstellt. Ist ein MP4, kann man so nutzen und dann in QuickTime und iMovie die kompletten Folgen zusammenschneiden. Jetzt zum letzten Punkt, Thema Gäste. Wenn man einen Podcast aufnimmt, den man nicht alleine oder immer mit dem gleichen Teilnehmer, Partner zusammen machen möchte, dann braucht man Gäste. Da ist der erste Approach, einen Redaktionsplan zu machen. Manche planen schon fürs ganze Jahr. Ich persönlich finde das etwas groß für den Anfang. Ich möchte eher spontan reingehen. Wenn das Ding größer wird, kann man das vielleicht nochmal ein bisschen professioneller machen. Deswegen ist mein anderer Approach, mein MVP-Approach, da eigentlich Schritt für Schritt vorzugehen. Was kannst du da machen? Nutze dein Netzwerk. Ehemalige Arbeitskollegen, Leute, mit denen du jetzt zusammenarbeitest, Podcasts, die du gerne hörst und die du gerne als Gast hättest, Leute, mit denen du schon Podcast-Folgen aufgenommen hast, all solche kannst du ansprechen. Oder wenn du andere interessante Personen kennst, wenn es jetzt nicht aus dem Professionellen, aus dem Arbeitsumfeld ist, gibt es da vielleicht auch andere Leute, die man einladen kann, die vielleicht, weiß nicht, wenn sie gut Flugzeugmodellbau machen und darüber sprechen wollen, dann hat man da sicherlich auch einige Connections, oder man ist ein Comic-Convention-Besucher und möchte dort die Cosplayer interviewen, dann kennt man da bestimmt einige interessante Personen, die kann man dann dementsprechend einladen. Ich selber spreche zu den nächsten Folgen schon mit Personen von Suplus, also das ist ein Heimtierbedarf, E-Commerce-Unternehmen, ENBW, dem Energieanbieter Meta, ein Mitarbeiter dort von dem Facebook-Konzern Talkwalker, und mit Florian Litterst von Adventure. Wir schauen jetzt mal, was für Folgen wir uns so überlegen können. Ich habe auch noch ein paar mehr Ideen, das ist aber noch nicht ganz so konkret. Wenn du noch kein Netzwerk hast, dann ist das ja gerade das Tolle an einem Podcast. Denn ein Podcast ist ein super Anlass, um sich ein Netzwerk aufzubauen. Sei vielleicht selber erstmal Gast, frage diejenigen, die du interessant findest, frage diejenigen, mit denen du als Gast schon Podcasts aufgenommen hast, wie ich gerade meinte. Und du kannst natürlich auch ganz in der Manier einer Kaltakquise Leute ansprechen, dass sie vielleicht Gast in deinem Podcast sein möchten, auch wenn sie dich noch gar nicht kennen. Denn dieser Anlass, dass sie etwas Gutes für dich tun können, indem sie sich selbst positionieren, ist einfach ein richtig toller Gesprächseinstieg. Ja, das war eigentlich alles, was ich euch zu dem Thema, wie starte ich schnell und einfach meinen eigenen Podcast. Wir haben über das Thema erste Auftritte als Gast gesprochen, einfach damit man mal für sich feststellen kann, ob das was für ihn ist. Erste Learnings, die ich auch schon als Gast aus den ersten Auftritten in Podcasts gezogen habe. Dann haben wir über ein paar nützliche Blogartikel gesprochen, die man sich anschauen könnte. Und Tutorials habe ich auch immer wieder mal einfließen lassen, damit man weiß, wie das ein oder andere geht, wie man eine Software bedient und so weiter. Und dann habe ich meinen Minimum Viable Product Ansatz erklärt zum Thema Ausrüstung, Artwork, Tools und wie man erste Gäste generiert, wenn man denn so einen Podcast mit Gästen machen möchte. Das war's dann auch schon. Für die nächste Folge gilt also, wenn du oder ihr Gast werden möchtet, dann schreibt mir gerne auf LinkedIn oder per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist mail@tim-ebner.de. Und ja, sonst für die anderen Folgen habe ich mir überlegt, wie gesagt, unter der Maßgabe, wenn man Touchpoints holistisch analysieren will, muss man sie verstehen. Deshalb möchte ich mit Leuten sprechen, die sich mit den jeweiligen Touchpoints auskennen. Für den Touchpoint Paid Social plane ich eine Folge mit Florian Litterst von Adventure zum Thema Creative is the New Targeting. Stimmt das so? Für welche Use Cases kann man das sagen, sodass man gar kein Targeting benutzt, sondern nur noch Creatives? Braucht man ein bestimmtes Budget dafür? Das ist das Thema, was ich mit Florian beleuchten möchte. Zum Thema Social Media im internationalen Kontext möchte ich mit Sarah Sunderbring von Suplus sprechen. Da sind wir im Moment noch in der Planung von einer Folge. Dann zum Thema Brand möchte ich mit Sabine Schmidt-Wilken von ENBW sprechen. Und ja, da sind wir noch nicht so in Abstimmung einer Idee, aber ich werde ihr vorschlagen, das Thema kleine Touchpoints, großer Impact. Ja, dann kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne in Social Media. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Das hilft mir weiter, um auch weitere Hörer für meinen Podcast zu gewinnen. Und lasst ein Abo da. Auch das ist natürlich immer sehr erfreulich. Und ja, jetzt haben wir eine Stunde voll, jedenfalls von der Aufnahme hier. Und ich drücke mal auf Stopp und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!